Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Mit Patricia, schön, dass ihr dabei seid. Noch dazu an diesem Feiertag. Heute ist nämlich nicht nur dicker Pulli-Tag, heute ist außerdem der Welttag des Radios. Das freut uns natürlich, dass das Radio gewürdigt wird mit einem extra Feiertag. Wir feiern den natürlich im Radio mit Konfetti und Feuerwerk. Juhu, hoch die Tassen. Welttag des Radios und wir sind mittendrin im Kakadu Musiktag. Heute geht es bei uns, ja, man könnte es so sagen, einen frühen Fan. Heute würde der wahrscheinlich wirklich ein Fanzine über seinen Star basteln. Er lebte aber 1800 und war ein riesiger Mozart-Fan. Und bastelte kein Fanzine, also Fanmagazin, sondern das Köchelverzeichnis, ein Buch, in dem alle Werke Mozarts aufgelistet sind. Und er war ein Ritter, ein sehr ordnungsliebender offensichtlich. Und den lernen wir heute mal genauer kennen. Bevor wir uns aber ans Ordnen machen, lassen wir uns mal von der Musik mitreißen. Im Kino zum Beispiel, in Filmen, ist euch das ja vielleicht schon mal aufgefallen, dass da oft Musik benutzt wird, um bestimmte Stimmung zu erzeugen. So zum Beispiel, ne? Völlig klar, ist lustig, vergnügt, keine Gefahr in Sicht, alles easy peasy. Aber jetzt. Völlig klar, hier wird gleich was passieren. Wir wissen noch nicht was, aber es wird auf jeden Fall spannend, oder? Unheimlich. Ist total unheimlich. Es schieben sich Wolken vor die Sonne, es wird ganz dunkel. Im Zwielicht sieht sie, wie sich der Deckel des Sargs öffnet. Es war so gruselig, dass sie kaum noch atmen konnte. Aber da ertönten Geigen und es war klar, es war ihr Liebster, der ihr da entgegenkam. Er nahm sie in die Arme und sie lebten glücklich bis... Naja, ihr wisst schon, also ist klar geworden, oder? Musik kann uns bewegen, kann Handlung spannender machen oder lieblicher. Und darum gibt es eben auch fast keinen Film, der ohne Musik auskommt. Aber, und jetzt wird es nochmal interessanter, der Film hat es gar nicht erfunden. Musik zur emotionalen Unterstützung zu benutzen, das gibt es natürlich schon viel länger. Zum Beispiel auch im Theater. Da gibt es die sogenannte Schauspielmusik. Und darüber erfahren wir jetzt mehr von Kakadu-Reporterin Heidi Mottel.
Was wir oft dann uns am Anfang so einer Arbeit vornehmen, ist, dass man sozusagen mit den Schauspielern zusammen auf eine Art eine Band wird.
Was mich daran reizt, eigentlich war es auch ein Ziel, alles anders zu machen, als man es bisher gewohnt war. Also Sachen wirklich gegen den Strich zu spielen.
Was ich fast als das größte Lob empfinde für Theatermusik ist, wenn jemand hinterher sagt, ach was, da war Musik.
Wenn wir in eine Oper gehen, wissen wir, dass da Musik vorkommt. Klar. Aber wie ist das bei einem Schauspiel? Wenn ihr an euren letzten Theaterbesuch zurückdenkt, könnt ihr euch wahrscheinlich noch an die Geschichte erinnern, vielleicht auch noch an das Bühnenbild oder an ein auffälliges Kostüm. Aber an die Musik? Schwierig. Dabei spielt die Schauspielmusik oder Theatermusik meistens eine wichtige Rolle. Und es gibt sie genauso lang wie das Theater selbst. Und zwar auf der ganzen Welt. Eine der berühmtesten Theatermusiken schrieb der norwegische Komponist Edvard Grieg zu dem Theaterstück Peer Gynt. An dieser Stelle betritt Peer Gynt die Halle des Bergkönigs. Im Text steht als Regieanweisung:
Große Versammlung von Hoftrollen, Erdgeistern und Kobolden. Der alte Bergkönig sitzt auf dem Thron mit Krone und Zepter, umgeben von seinen Kindern und Verwandten. Peer Gynt steht vor ihm. Es herrscht ein enormer Aufruhr.
Grieg hat versucht, die Stimmung des Stücks einzufangen und diese merkwürdige Gesellschaft in der Musik abzubilden. Schon bald wurde seine Musik, losgelöst vom Stück, in Konzerten gespielt und später auch in mehreren Filmen eingesetzt. Trotz solch berühmter Beispiele wurde der Schauspielmusik immer wieder vorgeworfen, eine Kunst zweiter Klasse zu sein. Doch es gibt auch heute noch Komponisten, die Schauspielmusik schreiben. Einer davon ist Bo Widget.
Bei mir ist es so, dass ich schon seit ich denken kann, Musiker werden wollte, aber auch immer das Theater mich sehr interessiert hat.
Musik
Seine Töchter Antonia und Henriette sind daran gewöhnt, dass sich zu Hause fast alles um Musik dreht.
Also für mich ist das total normal. Also Papa übt die Sachen ja dann auch. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach so. Also wenn es ganz still in der Wohnung ist, ist auch schön. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt vermisst man das dann auch irgendwie. Also ja.
Antonia erklärt, womit ihr Vater sich beschäftigt, wenn er an einer neuen Schauspielmusik arbeitet.
Er komponiert Stücke, die zu dem Inhalt des Theaters passen und das sozusagen untermalen oder beschreiben.
Doch wofür braucht man im Schauspiel überhaupt Musik?
Es hebt bestimmte Sachen hervor und Gefühle werden dadurch auch verstärkt oft oder es wird anders über Dinge nachgedacht.
Ich denke, es macht, dass man sich ein bisschen wie der Schauspieler fühlt, dass man weiß, wie das ist, in dieser Rolle zu sein.
Auch Bert Frede ist Schauspielkomponist und arbeitet an großen Theatern in ganz Deutschland. Lange bevor die Schauspieler anfangen zu proben, überlegt er sich, wie die Musik klingen könnte.
Na klar, ich lese den Text und sehe das Bühnenbild. Und dann fange ich an, nach etwas zu suchen, was es für mich ausdrückt. Dann mache ich sozusagen so ein paar Entwürfe und die bringe ich eigentlich zur Konzeptionsprobe mit. Und manchmal gibt es auch sowas, wo ich einfach sage, hey, das ist es hier.
Obwohl Fredes Musik eher unauffällig und einfach zu sein scheint, hat sie eine starke Wirkung auf die Gefühle und Gedanken der Zuschauer und auch der Schauspieler. Kleine Einstellungsfehler können da fatale Folgen haben.
Man kann auch mit Musik wahnsinnig viel kaputt machen. Also schon, wenn man irgendwas zu laut macht oder irgendwas nicht aus dem richtigen Lautsprecherweg kommt, kannst du eine Arbeit zerkloppen.
Oft gilt bei Schauspielmusik das Motto, weniger ist mehr.
Oftmals muss ja Musik im Theater gar nicht so ein ganz komplettes Stück sein, sondern da ist wirklich nur ein Basston oder eine einsame Geige mit dem, was auf der Bühne zusammen passiert, ist es schon absolut ausreichend.
Als Theaterkomponist muss Bo Wiegert immer wieder bereit sein, sich auf Neues einzulassen.
Kürzlich, da hat er irgendwas komponiert für den Staats- und Domchor von der Singakademie. Und dann habe ich ihm am Schluss zu ihm gesagt, das klingt ja ein bisschen wie ein Schlager. Ich wusste gar nicht, dass du das auch kannst.
Wenn Bo Wiegert mal etwas nicht weiß, holt er sich Rat bei anderen Musikern. Manchmal auch bei seinen Töchtern.
Als er etwas für Horn komponiert hat, wollte er wissen, ob man die Töne spielen kann oder wie man die spielen kann. Und dann kann ich sozusagen, weil ich auf diesem Gebiet gerade ein bisschen mehr Ahnung habe, eben weil ich selber Horn spiele, aushelfen, aber sonst kann ich nicht wirklich sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Bo Wiegert hat sich für eine Kompositionsmethode entschieden, die echte Instrumente mit digitalen Klängen auf dem Computer kombiniert. Hier zeigt er einmal schrittweise, wie so eine Komposition entsteht. Zunächst gibt es nur eine Basslinie, die er auf dem Cello improvisiert. Dann nimmt er diese Basslinie mit dem Computer auf und spielt weitere Stimmen dazu, bis ein ganzes Cello-Orchester erklingt. Am Ende fügt er noch Melodien ein, die dann später von den Schauspielern gesungen werden. Schauspielmusik ist aber nicht immer leise und unauffällig. Sie kann auch laut und rockig sein.
Ich hab's gesehen. Ich war vor Ort.
Also, wir sind die Band Kante und der Sebastian Vogel, unser Schlagzeuger, und ich, wir kennen uns eigentlich schon, seit wir laufen gelernt haben. Und wir haben dann später in der Schule angefangen, eine Schülerband zu machen, und im Prinzip haben wir es einfach immer weiter gemacht.
Normalerweise geben Peter Theissen und seine Bandkollegen Konzerte und bringen ihre Platten heraus. Doch seit einiger Zeit stehen sie auch im Theater gemeinsam mit den Schauspielern auf der Bühne. Das war für die Band erst einmal ungewohnt.
Klar hat man da manchmal auch mit seinem eigenen Ego sozusagen zu kämpfen, wenn man nicht komplett sein eigener Chef ist, was wir ja sonst immer sind. Ja, das ist schon komisch, aber das ist natürlich auch gerade der Reiz. So. da spielt man dann oft am Anfang irgendwie ein oder zwei Sachen und dann hat man erstmal 10 Minuten Pause und muss rumsitzen und denkt sich, hoffentlich sehe ich nicht zu blöd aus.
Oblig der Sonne, du schönster Dir, dem siebentorigen Theben.
Wie tastet sich Kante an die Musik für ein Theaterstück heran?
Bei Antigone war einfach klar, wir sind sozusagen der Chor, deswegen singen wir diese Chorsachen so. Wilhelm Meister haben wir in Dresden gemacht. Da war sozusagen die Absicht, das möglichst poppig zu machen. So wie, weil wir dachten, so Goethe war auch jemand, der hat überall geklaut und sich überall bedient.
Bis heute fristet die Schauspielmusik ein Schattendasein und nur wenige kennen die Namen der Komponisten, die dahinter stehen. Das scheint sich aber in letzter Zeit ein bisschen zu ändern. Vielleicht gibt es sogar bald einen Preis für die beste Theatermusik des Jahres. Was unterscheidet denn für die Komponisten gute von schlechter Theatermusik?
Ich glaube, es ist wirklich dann gelungen, wenn die Musik ein ebenso wichtiges Element ist wie die Schauspieler und die Bühne und das Licht und die Zuschauer.
Ich habe schon Theaterstücke gesehen, wo ich gedacht habe, hey, wenn die Musik es nicht gewesen wäre, wäre es ganz gut gewesen. Gute Musik ist sie dann, wenn sie den Fantasieraum öffnet und dich einfach mitnimmt. Und schlecht ist sie, wenn sie dich eigentlich eher rausreißt und ablenkt.
Na, da müsst ihr ja ab jetzt mal drauf achten. Wenn ihr das nächste Mal im Theater seid, auf die Schauspielmusik. Ihr hört den Kakadu Musiktag und jetzt... Ja, wir arbeiten hier auch mit Musik. Radio, Emotionen, unterstützende Musik. Und ganz klar, jetzt kommt der nächste Knüller. Und zwar ein Ritter. Mit Namen Ludwig Ritter von Köchel. Der lebte um 1800 und der war, heute würde man sagen, richtig doller Fan. Heute würden seine Eltern vielleicht sogar schon bedenklich den Kopf schütteln und sagen, Ludwig, Ludwig, nimmst du das alles nicht vielleicht ein bisschen zu ernst? Wobei der Ludwig schon erwachsen war, als er anfing, alles, was er von seinem Helden finden konnte, aufzuschreiben und zusammenzusammeln. So wie ihr heute vielleicht ein Fanalbum von euren Superstars macht mit Zeitungsschnipseln und Postern, hat der Ritter von Köchel das nicht gemacht. Und der Herr Ritter war auch kein hysterisch kreischender Fan, wie manche heute bei einer Boygroup. Aber er war ganz offensichtlich Fan von Mozart. Und er ordnete ganz offenbar auch gerne Dinge, denn er sammelte und ordnete alle Mozart-Werke chronologisch und so gut, dass das Verzeichnis heute noch wichtig ist. Mehr über diesen in der Klassikwelt heute immer noch sehr bekannten und wichtigen Ritter erfahrt ihr jetzt von Kakadu-Reporterin Katrin Giese.
Manchmal räume ich gerne auf, aber in den meisten Fällen nicht. Man freut sich zwar danach, wenn es aufgeräumt ist, aber das Aufräumen an sich macht nicht so Spaß. Ich finde, man braucht nicht wirklich Ordnung, weil meistens weiß man, dass du das ist. Also bei mir ist das so der Fall.
Geht es euch auch so wie Lilly? Räumt ihr gern auf? Wie behaltet ihr den Überblick über eure Schulbücher, Spielsachen, über Hefte, Stifte, Muschelsammlungen und seltene Fundstücke? Vergebt ihr vielleicht den besonders wichtigen Dingen Nummern? Bestimmt nicht. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Musikstücke Nummern tragen? Im Radio klingt das dann so.
Wir hörten zwei Sätze aus Beethovens Violinsonate C-Moll Opus 30.
Komponisten wie Ludwig van Beethoven oder Robert Schumann verabreichten ihren Werken sogenannte Opuszahlen. Opus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ganz einfach Werk. Hätten sie das damals nicht getan, wäre ihnen der Überblick über ihre zahlreichen Etüden, Sonaten oder Sinfonien abhanden gekommen.
Bei Wolfgang Amadeus Mozart hat das Nummerieren ein anderer gemacht, nämlich Ludwig Ritter von Köchel. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Ritter.
Vielleicht war es ja früher ein Ritter, der gerne Musik gehört hat.
Vielleicht war es auch ein Ritter, der selbst gerne Musik gemacht hat.
Vielleicht war es ein Minnesänger.
Vielleicht war es ja auch ein Mensch, der einfach Rittermusik gemacht hat oder so.
Nein, ein Musiker war Ludwig Ritter von Köchel nicht. Dafür aber sehr vielseitig interessiert. Der Österreicher war Jurist, Naturwissenschaftler und Lehrer. Und zwar für die Kinder des österreichischen Erzherzogs Karl. Dabei war er sehr erfolgreich, verdiente viel Geld damit und bekam den Ehrentitel eines Ritters verliehen. Mit dem Geld machte er erst einmal ein paar Forschungsreisen und sammelte seltene Mineralien. Als er damit fertig war, widmete er sich seiner nächsten Leidenschaft, der Musik Mozarts. Mit eifrigem Forschergeist sammelte Köchel alle Musikstücke, die Mozart komponiert hatte. Und weil das bisher niemand vor ihm gemacht hatte, war es nicht so einfach, alle Stücke zu finden. Da braucht man mehr als nur gute Nerven.
Ich denke, man müsste dafür viel Geld investieren, weil er muss ja auch irgendwo hinreisen.
Also man muss Geduld haben und man darf nicht seekrank sein, wenn man zum Beispiel um die Welt fahren will mit einem Schiff und so.
Ich glaube, man muss sich auch wirklich für dieses Thema interessieren, weil sonst hat man ja auch eigentlich keinen Spaß dran. Und dann hat man auch keine Geduld mehr, wenn man keinen Spaß hat dabei.
Braucht auch sehr viel Zeit dafür, weil es dauert eben ja sehr lange.
Ich finde, er muss auch Selbstbewusstsein haben. Weil wenn er meinetwegen kein Selbstbewusstsein hat, dann kann er auch einfach mal aufgeben und sagt, oh nee, das ist mir jetzt viel zu viel. Und wenn er Selbstbewusstsein hat, sagt er sich, ich muss weitermachen. Naja, das ist ziemlich anstrengend jetzt, aber ich muss trotzdem weitermachen, weil ich will es ja auch schaffen.
Köchel-Verzeichnis 217 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Etwa 70 Jahre nach dem Tod von Wolfgang Amadeus Mozart, das war 1862, beendete der fleißige Herr von Köchel das Verzeichnis aller Mozart-Werke. Auf 551 Seiten aufgelistet waren sämtliche Musikstücke des ehemaligen Wunderkinds Mozart. Insgesamt 626 Kompositionen in chronologischer Reihenfolge, also zeitlich geordnet. Das erste Stück, das Mozart als kleiner Junge komponiert hatte, ein Menuett, das bekam die Nummer 1. Und die Klaviersonate Nummer 11 A-Dur bekam zum Beispiel die Nummer 331. Der letzte Satz, Alla Turca, der türkische Marsch, ist schon fast ein Mozartscher Ohrwurm. Wie ein spannendes Abenteuerbuch liest sich das Köchel-Verzeichnis ehrlich gesagt nicht. In der Berliner Staatsbibliothek habe ich mir zusammen mit dem Musikwissenschaftler Roland Schmidt-Hensel das Köchel-Verzeichnis näher angeschaut.
Und wenn man das Titelblatt sieht, dann versteht man auch, warum es heute immer Köchel-Verzeichnis heißt. Denn der offizielle Titel lautet Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadeus Mozarts, nebst Angabe der verloren gegangenen, unvollendeten, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen desselben.
Bei diesem langen Titel ist es also kein Wunder, dass es heute kurz Köchel-Verzeichnis genannt wird. Das bedeuten auch die beiden Buchstaben. K für Köchel und V für Verzeichnis. Sie stehen bei Mozarts Kompositionen immer neben der jeweiligen Nummer.
Na, wir schlagen es bei mal der kleinen Nachtmusik auf. Köchel-Verzeichnis 525. Dann sehen wir hier erstens natürlich den Titel, die Besetzung. Also es ist für zwei Violinen, Viola, Violoncell und Kontrabass. Das muss man schon mal wissen. Also wenn man keinen Kontrabass hat, kann man es nicht spielen. Dann sollte man eins der Streichquintette nehmen. Wir haben hier die Angabe, wann es komponiert wurde, nämlich am 10. August 1787 in Wien. Und dann haben wir hier eine Auflistung der verschiedenen Sätze des Werkes, und zwar immer mit den ersten Takten, so mal, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann.
Am Ende der langen Liste steht das Requiem mit der Nummer 626. Es ist Mozarts letzte Komposition. Ein unvollendetes Musikstück und sehr, sehr traurig. Ludwig Ritter von Köchel hat sich mit seinem Verzeichnis für die Musikwelt sehr verdient gemacht. Es war nicht nur schwierig, alle Werke Mozarts im Original aufzufinden, sie waren in vielen Ländern Europas verstreut. Der geniale Komponist hat einfach auch sehr, sehr viele Stücke komponiert, fast wie am Fließband. Allein unter der Bezeichnung Sinfonie in D-Dur gibt es mehr als 20 Werke zur Auswahl. Da hat Herr von Köchel den Überblick behalten und ganz einfach Ordnung gemacht.
Ja, ob er damals, als er da Ordnung machte, sich auch schon vorstellen konnte, dass sein Verzeichnis als Köchel-Verzeichnis wirklich für die Nachwelt so wichtig sein würde, man weiß es nicht. Vielleicht war er auch einfach nur ein riesig doller Mozart-Fan, der eben alles über sein Idol sammelte und ordnete. Insofern gebt euch bei all euren Fan-Alben und so weiter ordentlich Mühe. Wer weiß, welche Nachwelt da später noch drauf guckt. Morgen in der nächsten Ausgabe vom Kakadu geht's am Quasseltag bei uns hier um Mobbing. Darüber wird ja gerade, seit es in Berlin so einen schrecklichen Vorfall an einer Schule gab, wieder ganz viel geredet, und das machen wir auch. Seid ihr zum Beispiel schon mal gemobbt worden oder habt ihr selber gemobbt? Ich meine, man ist unter Umständen schneller dabei, als man denkt. Ist Mobbing Thema bei euch an der Schule? Auf jeden Fall Thema morgen hier im Kakadu. Ich freue mich auf euch. Ich bin Patricia, und weil wir gerade ja noch über Fans sprachen, Robbie Williams, Musiker, wird heute 45 Jahre alt. Happy Birthday. Fast 30 Jahren. Da war er in einer der ersten sogenannten richtigen Boygroups, bei der die Fans millionenweise kreischten, sich die Augen aus dem Kopf heulten, als die Band sich 1996 auflöste. Hier ist Musik von Take That. Vielleicht fangen ja eure Mamis an zu kreischen. Macht's gut. Tschüss.